Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 37 unseres Podcasts. Ich habe hier vor mir die frisch gedruckte FF liegen und dort präsentieren wir erstmals die Liste der 100 erfolgreichsten Südtirolerinnen und Südtiroler unter 40. Also eine Top-Under-40-Liste. Angelehnt an Magazine wie dem englischsprachigen Forbes oder dem deutschen Wirtschaftsmagazin Kapital, die ja bereits seit Jahren diese Rankings veröffentlichen, stellen wir nun auch die Köpfe unserer Zukunft vor. Und zwar 100 Persönlichkeiten aus Südtirol im Alter zwischen 17 und 39 Jahren, die trotz oder wegen ihres noch jungen Alters Außergewöhnliches leisten und etwas voranbringen. Und eine dieser 100 Persönlichkeiten sitzt hier bei mir im Studio, Anna Gantaler. Die Meranerin arbeitet seit 9 Jahren für den Touristikkonzern TUI, also ein Konzern mit über 400 Hotels, 17 Kreuzfahrtschiffen, 5 Fluggesellschaften und 1200 Reisebüros. Und ja, Anna Gantaler hat mit ihren gerade mal 32 Jahren in diesem Megakonzern eine beeindruckende Karriere hingelegt. Seit 7 Jahren zählt sie zu den Führungskräften und entscheidet mit, wohin die Reise des Konzerns gehen wird. Und ich freue mich auf das Gespräch mit ihr über ihren Aufstieg und vor allem über ihren Arbeitsplatz. Frau Gantaler, Sie arbeiten ja mittlerweile seit 9 Jahren für TUI, also dem größten Touristikkonzern der Welt. Sie sind dort eine der Führungskräfte. Wie viele Mitarbeitende beschäftigt TUI?
Ungefähr plus minus 75.000. Es hängt immer ein bisschen ab, ob man die operativen Reiseleiter und so vor Ort in der Saison mitzählt. Aber ja, so im Großen und Ganzen sind wir zwischen 60 und 70.000 aufgeteilt auf die ganzen Head Offices, wenn es ums Management geht.
Und die Head Offices, die sind in Hannover und in London, oder?
Ja, ich würde mal sagen, in Hannover und in London sitzen die meisten im Management, aber dann gibt es auch ganz ein großes Office in Palma, in Madrid, in Holland auch, also eigentlich fast in allen Ländern Europas. Daher sind auch meine Dienstreisen so spannend, weil ich die immer mal wieder besuche und es macht einfach Spaß, für das Unternehmen zu arbeiten.
Sie leiten ja mehrere Teams von Unternehmensberatern. Mit einem etwa arbeiten Sie die künftige Strategie von TUI aus. Also können Sie uns einen Ausblick geben? Wohin geht denn die Reise des Konzerns? An welcher Strategie arbeiten Sie denn?
Ja, bei uns ist das gerade total spannend. Wir entwickeln uns gerade von vielen verschiedenen Reiseveranstaltern zu einem globalen Plattform-Business. Wir sind eben nicht organisch gewachsen, sondern durch Merge und Acquisition, fügen das jetzt alles zusammen. Und da geht es eben nicht nur um das Vereinheitlichen von Prozessen, Technologien, Rollen, sondern eben auch um das Weiterentwickeln. Und wenn man Marktführer ist, dann muss man eben ständig daran arbeiten, konkurrenzfähig zu bleiben. Die Strategie geht dahin, dass man eben zukunftsorientierte Geschäftskonzepte entwickelt. Und das ist eben das, was auch ich mache. Also ich überlege mir, wie arbeiten unsere Partner in Zukunft und was bedeutet das erstens für unser Geschäftsmodell, also auch wirklich für unsere wirtschaftlichen Zahlen, weil wir so bis jetzt auch nicht gearbeitet haben. Und was brauchen wir, um diese Abläufe zu unterstützen? Das heißt, da müssen tatsächlich neue Technologien gebaut werden. Das heißt, wir arbeiten Strategien aus, aber wir begleiten dann auch die Tochtergesellschaften oder Fachabteilungen in der Umsetzung.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das Kerngeschäft von TUI, das sind nach wie vor die Hotels, die Kreuzfahrtschiffe, die Fluggesellschaften, die Reisebüros. Der Konzern aber wandelt sich gerade zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Und setzt dabei natürlich verstärkt auch auf den Ausbau digitaler Medien. Was heißt das nun konkret? Welche Rolle spielt hier zum Beispiel die künstliche Intelligenz?
Ja, künstliche Intelligenz wird bei uns natürlich auch sehr groß geschrieben, wie in allen zukunftsorientierten Unternehmen gerade. Dabei geht es bei uns wirklich nicht um die Reduzierung von Mitarbeitern, denn es entstehen gerade so viele neue Berufsbilder. Das ist so spannend, denn wenn man sich neu irgendwo hin entwickelt, entstehen auch ganz viele neue Aufgabenbereiche. Aber ganz viele administrative Sachen, also manuelle Sachen, die können tatsächlich durch die künstliche Intelligenz reduziert werden, was natürlich eben auch den Job viel spannender macht.
Sie führen mehrere Teams, haben wir gehört. Wie viele Mitarbeitende führen Sie?
Das ist bei uns total spannend, weil wir arbeiten auf Projektbasis. Das heißt, ich habe meine Unternehmensberater, die beispielsweise disziplinarisch an mich berichten, aber dann gibt es noch ganz viele Leute, die mir zuarbeiten. Zum Beispiel eben Entwicklerteams oder Business Analysts und so weiter und so fort. Also in dieser Matrixstruktur im ganzen, sagen wir mal, Programm sind ungefähr 80 Leute. Meine Leiter sind 6, die direkt an mich berichten. Und ja, so ungefähr kann man dann die Größe beziffern.
Ein Team von knapp 80 Mitarbeitenden. Stimmt es, dass die meisten in Ihrem Team deutlich älter sind als Sie?
Also ich glaube, alle in meinem Team sind älter, ja.
Also Sie sind 32, also das gesamte Team ist älter als Sie. Wie geht es Ihnen damit? Wie ist es Ihnen gelungen, sich Respekt zu verschaffen?
Ich glaube, die einzige Art, sich Respekt zu verschaffen, ist einfach kontinuierlich gute Leistung. Weil wie kann man kontinuierlich gute Leistung, eben aber auch Werte natürlich, wegargumentieren? Also da kann man dann nicht sagen, zu jung, zu weiblich, zu whatever. Wenn die Leistung da ist, wenn das Ergebnis passt oder auch noch besser als vielleicht von manch anderem, dann ist es halt schwierig zu sagen oder sich auf Alter oder Geschlecht zu berufen. Und das sehen natürlich dann auch die Kollegen und das sehen natürlich auch die Mitarbeiter. Und dementsprechend diskutiere ich da dann auch nicht viel rum. Ich finde einfach Taten zählen und versuche einfach immer gute Leistung zu bringen. Und ich glaube, das wird dann auch respektiert.
Ja, ich finde Ihren Aufstieg ja so faszinierend, beeindruckend. 2015 haben Sie sich für das TUI-Führungskräfte-Nachwuchsprogramm beworben. Damals haben Sie sich mit 6 weiteren Bewerbern gegen insgesamt 3000 Kandidaten durchgesetzt. Worauf kam es denn damals an?
Ja, das war total spannend. Da hätte ich ja nie gedacht, dass die mich nehmen. Also anfangs waren das so Hard Facts wie Studium mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und solche Sachen, die man halt erfüllen musste. Und dann ging es wirklich
Was war das in Ihrem konkreten Fall? Also welches Studium haben Sie absolviert?
Ich habe Wirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus in Salzburg und Barcelona studiert. Berufsbegleitend, weil mir das immer schon ganz wichtig war, diese Berufserfahrung und nicht nur die Theorie.
Also Sie haben sich dann, und nun kommen wir wieder zurück, also gemeinsam mit 6 anderen Bewerberinnen und Bewerbern gegen 3000 andere Kandidaten durchgesetzt. Wie ist es Ihnen gelungen,
ja,
sich
ganz
hier
witzig,
durchzusetzen?
Weil dann waren da 6 verschiedene Phasen mit Intelligenztest und so weiter und so fort, wo ich mir dachte, das schaffe ich nie. Und zum Schluss war das ein Assessment Center, also wir sind dann alle zum Firmensitz geflogen und da war ein 2-tägiges Assessment Center mit Psychologen. Das heißt, man musste Gruppenaufgaben machen und Einzelaufgaben. Und die Psychologen und Führungskräfte haben dich beobachtet. Und die haben beobachtet, wie du das machst, wie du dich austauschst mit anderen, wie kommunikativ du bist, wie du Zahlen interpretieren kannst und so weiter und so fort. Und das war total komisch, weil du weißt ja, dass dich ständig wer beobachtet. Und schlussendlich kam dann der Anruf und ich hatte die Zusage.
Aber was lernt man denn in so einem Nachwuchsführungskräfteprogramm?
Ja, die wollten eben, dass man die Unternehmenskultur sehr gut kennenlernt, dass man eben in die verschiedenen Abteilungen schnuppern kann. Das heißt, du warst einmal zum Beispiel bei der Fluggesellschaft, einmal beim Reiseveranstalter, einmal beim Gruppenkonzern und dann natürlich die verschiedenen Themen, also einmal Finance, einmal Marketing und so weiter. Dann hattest du natürlich immer einen anderen Manager. Das heißt, du kannst ja auch ganz viel abschauen. Was gefällt mir da jetzt? Was macht der gut? Aber auch vielleicht, was macht der jetzt nicht so gut und was würde ich jetzt nicht so machen in Zukunft? Und ja, lernt man total viel. 3 Monate sind kurz, das heißt, du kommst irgendwo an und dann musst du dann auch schon wieder gehen.
Wie oft sind Sie in dieser Zeit umgezogen?
Also insgesamt in meinem Leben 14 Mal.
Und 14 Mal?
14 Mal. Also nicht nur jetzt innerhalb einer Region, keine Ahnung, von Maran nach Lana, sondern tatsächlich von Land zu Land. Also 14 verschiedene Länder. Immer dort auch dann gelebt für eine Weile. Eben einmal fürs Praktikum oder fürs Studium oder eben für die Arbeit bei TUI oder bei Lufthansa. Und während des Führungskräfte-Nachwuchsprogramms waren das 5 Mal, weil es waren 5 Stationen eben in Hannover, Stockholm, London, Mallorca und Malaga.
Ihr Hauptarbeitsplatz, der war dann am Ende aber in London. Nach diesem 18-monatigen Ausbildungszeitraum haben Sie sich wahnsinnig bewiesen. Sie wurden so quasi im Halbjahrestakt befördert. Womit konnten Sie denn Ihre Vorgesetzten überzeugen? Womit konnten Sie punkten?
Ja, gute Frage. Das weiß ich selbst nicht, weil ich habe immer eigentlich nur versucht, gute Arbeit zu machen. Ich hatte einfach total viel Spaß an der Arbeit und total viel Leidenschaft auch. Und mir hat gefallen, was wir gemacht haben. Und ja, ich habe mich total reingehängt. Ja, es waren total viele Stunden. Und irgendwann wurde das honoriert. Also ich bin jetzt nicht mit dem Gedanke hingegangen, ich möchte ja jetzt befördert werden. Aber ich glaube einfach, dieser Enthusiasmus und einfach das Bemühen hat es dann tatsächlich ausgemacht.
Aber auf jeden Fall wurde Ihr Engagement auch belohnt. Sie wurden ja im Jahr 2019 bereits vom britischen Magazin TTG ausgezeichnet als eine der 30 englischen Top-Jungführungskräfte im Tourismussektor. Was ich auch sehr spannend finde, Sie haben ja die ersten 5 Jahre bei TUI in London gelebt. Seit der Pandemie, also seit 2020, ist allerdings Meran Ihre neue Homebase. Das heißt, Sie arbeiten von hier aus, von Südtirol aus und leiten von dort aus, also hier von Meran aus, Ihre gesamten Teams online. Wie kann das funktionieren?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich wohne in Meran und habe immer noch denselben Job. Ist natürlich eine geniale Kombination. Ich kann dieses Konzernleben, das mir so gut gefällt, diese Internationalität und diesen wahnsinnig tollen Job beibehalten und in meiner Heimat, aber auch wahlweise mein allerliebster Ort wohnen. Ja, wie geht das? Wir haben immer schon virtuell gearbeitet, weil wir ja auch viel auf Dienstreise sind und dann hast du natürlich auch Termine, während du vielleicht gerade an einem anderen Standort bist. Das heißt, dieses Virtuelle und auch Homeoffice war immer schon ein Thema bei uns und wurde auch immer schon gefördert, aber natürlich nicht in dem Ausmaß.
Das heißt also Covid-19, also die Krise, die Pandemie, war hier schon eine Turbobeschleunigung.
Genau.
Für diese Flexibilisierung, für diese extreme Flexibilisierung der Arbeit.
Genau, genau. Also man muss das sich so vorstellen, wir haben ja Großraumbüros und wenn wir da einen infizierten Fall gehabt hätten, dann legt ja das ganze Management flach und das kannst du dir nicht leisten. So, dann mussten wir alle aus dem Homeoffice arbeiten und dann plötzlich macht es keinen Unterschied mehr, wo du sitzt, weil auch die Leute, die in England sitzen, sind im Homeoffice. Genau, und dann bin ich nach Meran gekommen, habe übergangsweise virtuell oder eben in Videokonferenzen gearbeitet und irgendwann hat die ganze Belegschaft auch gesagt, naja, jetzt nach so vielen Jahren, weil unser Büro war dann auch 3 Jahre zu, haben wir uns hier ein Leben aufgebaut, es funktioniert, können wir das nicht so beibehalten? Und dann hat die TUI gesagt, okay, von unseren 5 Büros in London schließen wir 3 und 2 behalten wir für eben so Meeting Spaces und so weiter und so fort. Also auch total fortschrittlich vom Unternehmen.
Wie geht es Ihnen damit, ganz persönlich, also den ganzen Tag über online zu arbeiten, das heißt, Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht physisch zu treffen? Lassen sich denn Probleme und Konflikte online nicht schwieriger lösen?
Ja, natürlich. Also wenn man dann auch Mitarbeitergespräche führt oder vor allem, wenn vielleicht die Leistung eines Mitarbeiters jetzt nicht so gut ist, also wenn es schwierige Gespräche sind, dann natürlich wäre persönlich angenehmer. Es hilft extrem, wenn man schon eine Beziehung hat zu der Person. Also wenn man sich schon von der Zeit im Büro kennt, dann hilft das extrem. Wenn es jetzt neue Mitarbeiter sind, schwieriger. Aber ja, es geht irgendwie, man muss dann ein bisschen improvisieren, dann setzt man sich vielleicht auch mal aufs Sofa, dass man auch so einen angenehmen Hintergrund hat mit einer Tasse Tee und sagt dann, was ist los bei dir, erzähl mir mal. Man muss halt dann irgendwie kreativ werden, auch in Videokonferenz, dass das nicht alles so steif wirkt. Oder was wir auch machen, ist Walk and Talk. Das heißt, wir gehen gar nicht in Videokonferenz, sondern wir telefonieren und spazieren nebenher. Also wenn das jetzt ein Mitarbeitergespräch ist, wenn es jetzt nicht um Bildschirmpräsentationen geht und so natürlich. Aber man muss sich halt da ein bisschen ideenreich helfen und irgendwie funktioniert das.
Kreativ sein, ja. Aber wie geht es Ihnen auch mit dieser Isolation? Ich würde 100% Homeoffice als soziale Isolation bezeichnen.
Ja, also da haben Sie schon recht, das ist nicht so einfach, vor allem ganz am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist. Also vor allem ich bin in einer koordinierenden Rolle, das heißt, ich spreche ganz viel mit den Leuten, weil ich briefe meine Teams, ich schaue mir was an, was die gemacht haben, ich sage, ja, das passt so oder da müsst ihr jetzt noch recherchieren oder irgendwas. Ich bekomme Briefs von meinen Vorgesetzten und das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag im Gespräch. Das heißt, du bist den ganzen Tag in Videokonferenz, virtuell siehst du ganz viele Leute tagsüber, aber physisch, wenn du abends dein Homeoffice verlässt, gar kein, also hast du noch niemanden getroffen. Und das ist schwierig.
Und wie steht es um die Work-Life-Balance im Homeoffice? Leidet die denn im Vergleich zum regulären, vom früher gewohnten Arbeitsalltag?
Ja, ich würde sagen ja, weil der Weg ins Büro ist so kurz. Wenn man dann noch was vergessen hat, dann ist es so einfach, sich nochmal an den Schreibtisch zu setzen. Und aber da muss man ganz klare Grenzen
setzen. Und das gelingt Ihnen?
Mittlerweile ja, es hat gedauert und es hat mich auch sehr belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile, also ich bin ja eine Stunde voraus, also wenn es dann in London 9 ist, ist bei mir schon 10. Das heißt, wenn die um 9 anfangen, fange ich theoretisch um 10 an. Früher habe ich immer auch trotzdem um 8 angefangen, aber jetzt beispielsweise habe ich mir so Inseln geschaffen. Also entweder ich mache dann vor 10 noch Sport oder gehe spazieren oder so, dass ich zumindest mal das Haus verlassen habe. Oder ich mache dann zum Beispiel, ich fange um 8 oder um 7 an, mache eine lange Mittagspause, das heißt, ich spaziere in die Stadt und treffe dort Freunde, die in der Stadt arbeiten, gehe mit denen Mittagessen, sodass man einfach physisch jemanden gesehen hat. Dann spaziere ich zurück in meine Wohnung und dann setze ich mich wieder in die Videokonferenz. Also man muss dann eben kreativ werden und wirklich sich dann diese Zeiten nehmen, wo man dann das Homeoffice verlässt. Denn sonst kann es einem tatsächlich passieren, vor allem jetzt im Winter, wenn man abends Feierabend hat und es ist schon dunkel, dass man 3 Tage dann auch die Wohnung nicht verlässt.
Natürlich blicken wir immer in Silicon Valley, also schauen uns an, was die Tech-Unternehmen dort machen. Sie gelten ja als Gradmesser für künftige Arbeitsweisen. Und man weiß, Microsoft oder Apple, die holen die Belegschaft wieder zurück in die Büros.
Ja, also ich kann es verstehen. Ich selbst würde mir so eine hybride Lösung wünschen, dass ich ins Büro gehen könnte, vielleicht so für 2-3 Tage und die restlichen Tage im Homeoffice. Muss ich echt sagen, würde ich mir sehr, sehr wünschen. Wir haben jetzt von TUI keine Richtlinie, dass wir zurück müssen. Wäre auch nicht möglich, weil ganz viele jetzt einfach schon irgendwo anders wohnen, dort auch ihren lokalen Vertrag in der Zwischenzeit bekommen haben. Also ist auch nicht so einfach, die jetzt alle zurückzuholen. Aber wir versuchen schon, uns auch zu treffen. Also ich fliege zum Beispiel alle 4 bis 6 Wochen nach London oder in ein anderes Headquarter, wo wir uns dann treffen. Also uns ist dann schon ganz wichtig und da investiert die Firma auch und da gibt sie auch dafür Geld aus, dass wir uns persönlich sehen, weil wir wissen, wie wichtig das ist für die gesamte Mitarbeiterbindung und ja.
Aber könnten Sie sich vorstellen, dass sich das hier auch wieder wandelt, dass Sie irgendwann in den kommenden Monaten oder Jahren wieder nach London zurückkehren und vielleicht auch, wie Sie meinen, eben zu einer hybriden Arbeitsweise, 2 Tage von zu Hause aus, 3 Tage im Büro?
Sag niemals nie, aber momentan schaut es doch eher so aus, als würde ich in Südtirol bleiben. Momentan gibt es keine Umzugspläne.
Was macht für Sie der Reiz von Südtirol aus?
Ja, es ist einfach.
Sie haben in so einer tollen Metropole gelebt.
Ja, stimmt. Also viele Sachen natürlich vermisse ich auch aus London. Also das ganze Kulturelle und so vermisse ich total. Aber ich muss sagen, unsere Lebensqualität ist einfach der Wahnsinn. Also wie schnell wir in der freien Natur sind, wie unkompliziert eben wir zum Ausgleich kommen, Sport und so weiter. Und ja, ich glaube, wenn man Südtiroler ist, dann ist das einfach eine Mentalität, die man dann auch sehr schätzt, auch wenn man sie oft auch beschimpft. Natürlich immer im Guten und mit Schmunzeln, aber wie kleinkariert wir vielleicht sind. Aber trotzdem, wir ticken halt ein bisschen anders. Und dann ist es einfach schön auch hier zu wohnen, immer mit dieser Option, dann alle 4 bis 6 Wochen nach London zu fliegen.
Also das heißt, in Südtirol, man braucht einfach diese Ausflüchte?
Ich ja, muss ich ganz klar sagen. Also ich brauche das. Es ist nicht lange, das sind manchmal 3 bis 5 Tage. Das reicht dann schon, dann freue ich mich wieder total auf Südtirol. Aber tatsächlich brauche ich das. Es ist einfach bei uns tatsächlich auch nicht ganz viel los. Also wenn ich mich mit einer Freundin 3-mal treffe, dann habe ich alle Lokale durch, die mir so spontan angenehm einfallen. Und in London kannst du halt 100 Jahre wohnen und du hast nie alle Lokale durch. Und dann gibt's Theater und so weiter und so fort, Kultur. Ja, natürlich fehlt mir das hier in Südtirol. Deshalb, ja, ich glaube, ich brauche diese kleinen Ausflüge. Aber dann gibt es noch ganz viele andere Pluspunkte und die überwiegen und deshalb bleibe ich hier.
Ja, und ein Pluspunkt, Frau Gantaler, ist sicherlich auch der Bauernhof Ihrer Eltern in St. Felix. Sie haben erzählt, dass Sie sich dort zur Imkerin haben ausbilden lassen. Erzählen Sie doch noch einmal.
Ja, das stimmt. Genau, meine Eltern, die haben einen kleinen idyllischen Bauernhof, also jetzt in ihrer Pension.
Die hatten früher einen Hydraulikerbetrieb,
genau,
oder?
Genau, genau.
Installateurbetrieb.
Ja, genau. In dem Betrieb bin ich auch aufgewachsen. Also die normalen Gespräche am Mittagstisch waren dann eben Arbeit. Und jetzt sind sie im wohlverdienten Ruhestand und wohnen eben am Deutschen Nonsberg. Und ja, das total, das ist so schön dort, da fahre ich so gern hin und bleibe dann auch teilweise für ein paar Tage. Ganz witzig, da gibt es Glasfaser-Internet, in Meran nicht. Deshalb bei wichtigen, ganz, ganz wichtigen Konferenzen.
Sind Sie in St. Felix?
Ja, ganz genau.
Aber zurück zu Imker. Es gibt in Südtirol mittlerweile so viele Imkerinnen oder so viele Menschen, die sich zum Imker haben ausbilden lassen. Was macht denn den Reiz aus?
Ja, also für mich war es anfangs ein Hobby während der Pandemie, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt was zu tun. Es muss zu Hause sein, weil wir dürfen ja alle nicht das Grundstück verlassen. Und meine Eltern waren schon Imker, das heißt, das ganze Equipment war schon da, war natürlich super. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das probiere ich jetzt mal. Cool, spannend, machst auch was für die Nachhaltigkeit, super. Und dann erst in dem Prozess, wo ich das angefangen habe, habe ich entdeckt, wie toll das ist. Also da muss man sich vorstellen, da ist dieses Volk mit diesen ganzen verschiedenen Rollen, mit diesem Staat, um diese Bienenkönigin herum. Und was es für mich halt ausmacht, ist dieser tolle Ausgleich. Weil wenn ich mich jetzt nur auf den Liegestuhl lege, dann kann ich nicht abschalten, weil dann denke ich wieder an die ganzen To-Dos, die ich habe. Aber wenn ich mich zu den Bienen stelle, dann muss ich ja trotzdem denken, ich schaue mir das Volk an und ich muss mir denken, okay, welche Maßnahmen muss ich da jetzt treffen? Wie muss ich als Imker da jetzt einschreiten? Das heißt, ich denke komplett was anderes, bin in der freien Natur, habe diese Summen um mich herum und das ist so. Es ist einfach so entspannend und man hat auch noch was Produktives gemacht, also man fühlt sich dann auch noch gut und man war in der Verschnitt.
Man fühlt sich gut und man hat dann am Ende auch ein schönes Endergebnis.
Ja, genau.
Also wie viele Gläser Honig füllen Sie ab?
Ja, jetzt dieses Jahr war kein gutes Bienenjahr, es hat ja so viel geregnet, aber ich würde sagen so bei um die 100 Gläser.
Ja, das ist schön. Abschließend, Frau Gantaler, Sie sind ja mittlerweile seit 3 Jahren auch Aufsichtsrat der Reika Marling und Sie sind auch in Südtirol im Meran Unternehmerin. Sie haben ein eigenes Unternehmen gegründet und im Meran eine Wohnanlage realisiert. Erzählen Sie doch abschließend von diesem Ausflug in die Unternehmerwelt.
Genau, wir hatten also bevor meine Eltern eben zum Deutschen Nonsberg gezogen sind, haben die im Meran gewohnt, eben wo auch dieser Installateurbetrieb war. Und dann hatten wir dieses Haus dort und wir haben gesagt, okay, was machen wir damit? Ja, dann habe ich ein Unternehmen gegründet, habe das Haus niedergerissen und habe da eine Wohnanlage gebaut und habe von der Immobilienentwicklung, also vom Design der Wohnungen und so weiter, über die Begleitung am Bau und so auch echt alles gemacht. Das war total spannend.
Mit wie vielen Wohnungen?
18 Wohnungen.
18 Wohnungen.
Ja, rückblickend weiß ich nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Also ich glaube, ich bin halt von London und von meinem Job mit diesem You can do it all Konzept gekommen und mir gedacht, ja, das mache ich jetzt einfach so. Ich habe es auch sehr gut hingekriegt, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Aber es war schon auch eine sehr große Belastung, weil das halt ein Feld ist, wo ich mich überhaupt nicht auskenne.
Und aber vor allem neben Ihrem Vollzeitjob.
Ja, aber es war ein Mega-Learning. Also ich habe da so viel gelernt. Es war wirklich total toll. Und jetzt tolles Endergebnis. Wohne ich da drinnen, kann mir das jeden Tag ansehen, habe total nette Mitbewohner sozusagen oder halt Hausmitbewohner und ja, fühle mich total wohl. Also sehr spannend, aber auch sehr, sehr anstrengend. Also das darf man schon nicht unterschätzen. Und Aufsichtsrat in Marling, auch total spannend. Kriegt man einen Einblick in die Wirtschaft. Man sieht, also wo investieren Leute, für was fragen sie eine Finanzierung an, also welche Projekte starten sie und so weiter und so fort. Kriegt man ein bisschen Einblick in die Wirtschaft und was so bei uns passiert. Das ist auch sehr spannend.
Das erklärt natürlich jetzt auch vieles, warum Sie hier in Südtirol bleiben und nicht vorhaben, in naher Zukunft wieder nach London zurückzukehren. Frau Gantaler, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft weiterhin viel Erfolg.
Vielen lieben Dank, es hat mich auch total gefreut. Dankeschön.
Das war Anna Gantaler. Wir haben sie in der aktuellen FF unter die 100 Köpfe der Zukunft gereiht. Ja, und wer die restlichen 99 Persönlichkeiten unter 40 sind, werfen Sie einen Blick in die heute erschienene FF. Es lohnt sich. Worüber berichten wir noch diese Woche? Silke Hinterwallner berichtet über ein außergewöhnliches Projekt, und zwar über das Projekt von Herbert Steger. Der Hotelier ist Besitzer der A&L Hotels Alpenschlüssel und Linderhof in Steinhaus im Arntal und er lässt bei Mühlen in Taufers ein Chaletdorf errichten. Und das trotz Bettenstopp. Wie kann das gehen? Kollegin Silke Hinterwallner hat sich mit Herbert Steger zu einem ausführlichen Gespräch getroffen und ihn selbst gefragt, wie das möglich ist und was er vorhat. Dann hat Julia Staffler zu einem Streitgespräch geladen. Und zwar hat sie Ulrike Oberhammer, die Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit, und Nicole Huibo, die Apothekerin und ehemalige Miss Südtirol, an einen Tisch gebeten und zum Teil recht hitzig diskutieren lassen über den Sinn und Unsinn von Misswahlen. Und abschließend noch ein Hinweis auf unser Porträt. Markus Lacher hat Gordana Stevancevic porträtiert. Die 39-jährige gebürtige Serbin kam vor 25 Jahren als Flüchtlingskind nach Südtirol, ist heute Unternehmerin und will mit ihren Hanftextilien die Hotelbranche aufmischen. Absolut lesenswert. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut.